Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Frieber, Mikrofon, guten Abend. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal hat begonnen. Drei Partien heute zum Auftakt, eine davon, Sandhausen gegen Mönchengladbach, hat mit 45 Minuten Verspätung begonnen. Ein Gewitter setzte nicht nur den Platz unter Wasser, sondern auch das Flutlicht außer Gefecht. Deshalb wird in Sandhausen aktuell noch gespielt. 55 Minuten sind gespielt und es steht 1:0 für Mönchengladbach. Jens Wolters live im Stadion. Sind die Bedingungen auf dem Platz denn regulär oder ist das Stadion eher Schwimmbad?
Nee, das ist nicht. Also wenn wir uns an die vergangene Pokalsaison erinnern, an ein Spiel Nürnberg gegen Leverkusen, wo es wirklich eine satte Pfützenbildung gab. Hier mittlerweile ist das Wasser zumindest im mittleren Bereich des Spielfelds ordentlich abgelaufen. Und wenn ich mal gerade gegen den Scheinwerfer schaue, momentan regnet es auch nicht. Das ist selten heute Abend gewesen. Gucken wir kurz aufs Spiel. Die Gladbacher sind in der Angriffsbewegung, kommen über die rechte Seite. Dann ist es Embolo, der neue Schweizer, der von Schalke 04 kam, der den Ball versucht, dort querzulegen im 16-Meter-Raum, findet allerdings seinen Mitspieler nicht. Also ein anderer Neuer, der hat bei den Gladbachern das Tor gemacht in der 19. Minute. Marcus Thuram, ein Franzose, der Sohn vom 98er-Weltmeister Lilian Thuram. Mit einem Flugkopfball aus 6 Metern war er erfolgreich. Das war dann spielerisch aber schon das Spektakulärste. Jetzt gibt es Pfiffe, weil die Sandhäuser-Fans gerne einen Freistoß-Pfiff gehört hätten für ihre Mannschaft. Den gibt es allerdings nicht. Das Besondere an diesem Spiel war dann doch eher das Wetter drumherum, aber das hat sich auch beruhigt. Also, Gladbach führt 1:0 in Sandhausen und das Wetter ist auch ganz okay mittlerweile.
Danke an Jens Wolters live in Sandhausen. Das Endergebnis hören Sie dann hier im Deutschlandfunk später in den Nachrichten. Lange schwer getan hat sich Vizemeister Borussia Dortmund heute bei Drittligist KFC Uerdingen. Fielen die Tore erst in Halbzeit 2. Armin Lehmann.
Es gibt keine zwei Meinungen darüber, dass dieser Sieg von Borussia Dortmund in Düsseldorf, wo die Uerdinger ja ihre Heimspiele austragen, beim Drittligisten KFC Uerdingen verdient war. Dieses 2:0, die Tore durch Marco Reus und Paco Alcácer, beide in der zweiten Halbzeit. Aber es wird wieder Diskussionen geben, weil im DFB-Pokal der Videoassistent erst ab dem Achtelfinale eingreifen darf, jetzt in dieser ersten Runde noch gar nicht dabei ist. Und Marco Reus, eher wohl unabsichtlich beim 1:0, springt ihm der Ball an den Arm, anschließend schießt er den Ball ins Tor und die neue Regelauslegung in diesem Sommer, haben wir es mehrfach gehört, ist dann eindeutig, dann darf der Treffer nicht zählen. Schiedsrichter Stegemann konnte das nur ganz schwer erkennen, hat es offenbar nicht gesehen. Der Treffer zählte. Dortmund gewinnt aber am Ende trotzdem völlig verdient mit 2:0.
Viele weitere Chancen vereitelt hat Uerdingens Torhüter Lukas Königshofer und der sagte nach dem Spiel:
Also ein 2:0 gegen Dortmund, das haben andere Mannschaften, die höher spielen, als wir nicht geschafft. Also ich glaube, wir können schon stolz sein, obwohl wir trotzdem jetzt, ist ein verlorenes Spiel halt.
Hauchdünn endet am Ende das bayerische Duell dieses Abends. Bundesliga-Absteiger Nürnberg gewinnt 1:0 bei Zweitliga-Absteiger Ingolstadt. Thomas Kattenbeck berichtet.
Der SFC Nürnberg war sicher nicht die bessere, aber die glücklichere Mannschaft am Ende. Gewinnt der Club nämlich mit 1:0 bei diesem Pokalderby zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg mit 1:0 durch ein Tor in der 87. Minute von Nikola Dovidan. Der Nürnberger Stürmer schaltete nach einem schönen Zuspiel von Kerk flach in die Mitte hinein, einfach schneller als sein Gegenspieler, drückte den Ball aus wenigen Metern über die Linie. Die Ingolstädter, der erste der dritten Liga, zeigte aber insgesamt eine sehr couragierte Leistung, hatte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, vor allen Dingen Philipp Bilbia in der 36. Minute allein vor dem Nürnberger Tor gescheitert. Die Schanzer hatten eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Der Club macht in Durchgang 2 alles klar.
Morgen geht es dann mit 13 Partien weiter, unter anderem wohl die Partie mit den klangvollsten Namen, Alemannia Aachen gegen Bayer Leverkusen. Vorfreude bei Leverkusens Trainer Peter Bosch.
Wenn ich mitbekomme, dass da 3100 Fans von uns da sind und dass das auch schnell ausverkauft war, dann muss das auch Vertrauen an die Mannschaft geben. Das ist super, weil wir brauchen die Fans, auch in Aachen.
Beim SV Drochtersen-Assel tritt morgen Schalke 04 an. Bei den Schalkern dreht sich immer noch viel um die Personalie Clemens Tönnies. Heute meldete sich der Ehrenrat per Statement auf der Homepage zu Wort, um auch auf Vorwürfe an dem Vorgehen des Gremiums zu antworten. Felix Becker berichtet.
Der Vorsitzende des Schalker Ehrenrats, Jochen Dohm, gab heute auf der Vereins-Homepage eine Erklärung ab, um grundlegende Dinge klarzustellen. So habe es in der öffentlichen Diskussion zahlreiche falsche Behauptungen und Diskreditierungen gegeben. Der Schalker Ehrenrat habe ein gerichtsmäßiges Verfahren abgehalten, in dem er Tönnies für seinen Verstoß gegen die Satzung und das Leitbild des Vereins die zweithöchste mögliche Sanktion eröffnete. Eine mehrmonatige Suspendierung von bis zu 3 Monaten. Diese Entscheidung habe Clemens Tönnies sofort akzeptiert und erklärt, sein Amt für 3 Monate ruhen zu lassen. Schalke war von verschiedenen Medien dafür kritisiert worden, dass Clemens Tönnies seine Strafe praktisch selbst gewählt habe.
Für ähnlich viel Diskussion sorgt aktuell auch der Fall Bakary Jatta. Die Sportbild hatte über Zweifel an der Identität des gambischen Stürmers in Diensten des Hamburger SV berichtet. Die weitere Entwicklung heute fasst Lars Pegelow zusammen.
HSV-Trainer Dieter Hecking stellte vor dem DFB-Pokalspiel seiner Mannschaft in Chemnitz eines klar.
Natürlich nehmen wir mit, warum nicht? Bakker ist da relativ entspannt mit umgegangen und aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, ihn hier zu lassen.
Bakker, also Bakary Jatta, spielt weiter beim HSV. Dabei sorgt sein Fall für die dicken Schlagzeilen. Ist der junge Stürmer 2015 mit falschem Pass aus Gambia nach Deutschland geflüchtet? Dieter Hecking appelliert.
Also ich verspüre bei null Hektik. Von außen kommt wieder etwas, wie man das immer so hat bei solchen Situationen. Das alles stürzt sich drauf. Und am Ende des Tages muss man erstmal die Beweislage abwarten. Also, weil das, was da jetzt gerade wieder passiert, ist typisch für Medienlandschaften. Da ist wieder irgendwas, was vielleicht sensationell ist. Und man hat noch gar keine Beweislage.
Für die Beweise soll schnell das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte sorgen, das Jatta anhören wird. Parallel überschlagen sich die Meldungen. Der HSV habe bereits vor 3 Jahren von Jattas vermeintlich richtigem Namen Dafé gewusst, schreibt Spiegel Online. Die Bild schreibt, Jatta habe entgegen eigener Aussage sehr wohl in Gambia schon in einem Verein Fußball gespielt. Aber was auch herauskommt, die HSV-Fans stehen hinter Jatta.
Wenn es da nicht andere Belege und andere Beweise gibt, also diese harten Fakten, wenn die nicht kommen, und zwar bald, dann muss es klar sein, dass Bakary auch als Bakary Jatta hier beim HSV weiterspielen kann.
Er hat irgendwie aus irgendeinem Grund etwas gemacht, was sein Überleben gerettet hat. Es wäre schön, wenn man hier ein bisschen großzügig und gleichmütiger sein könnte.
Und so sieht es auch der Trainer.
Es ändert nichts, es müssen Fakten geschaffen werden. Und solange wir die Fakten nicht da sind, freue ich mich auf Chemnitz.
Wo Bakary Jatta spielen soll. DFL und DFB haben seine Spielberechtigung offiziell bestätigt.
Nicht mehr gespielt wird ab sofort montags in Spanien. Das Handelsgericht in Madrid hat die Austragung von Spielen an einem Montag verboten. Freitagsspiele bleiben aber erlaubt. Die Liga hat bereits angekündigt, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. So viel vom Fußball. Bei der Wassersprung-Europameisterschaft hat Rekord-Europameister Patrick Hausting nach 2x Gold heute Silber vom 3-Meter-Brett gewonnen. Und auch die deutschen Leichtathleten Martin Rasper sind in die Team-Europameisterschaft erfolgreich gestartet.
Was für ein Auftakt für die deutsche Mannschaft in die Team-Europameisterschaft. Gleich in den ersten 2 Wettbewerben, die in die Wertung gehen, gab es Siege für das deutsche Team. Claudine Vita holte sich den Sieg im Diskuswerfen. Relativ unangefochten konnte sie ihre Disziplin gewinnen.
Bei solchen Wettkämpfen geht es wirklich darum, die meiste Punktzahl zu erbeuten. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Der Wettkampf war ein bisschen schwierig. Wir hatten schon ordentlich Linkswind. Das ist eigentlich das Blödeste, was man erwischen kann. Dementsprechend gehen die 61 Meter in Ordnung.
Souverän Platz 1 fuhr Speerwerfer Julian Weber ein. Mit seiner Saisonbestleistung von 86,86 Meter lag er fast 7 Meter vor der Konkurrenz.
Damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet, so dass ich mit jedem Wurf gewinnen würde. Und ich bin froh, dass er erfüllen konnte und für unser Team 12 Punkte einsammeln konnte.
Damit gab es am ersten Abend die maximale Punktausbeute für das deutsche Team und Platz 1 im Zwischenklassement vor Gastgeber Polen. Auch in den Vorläufen auf den Sprintstrecken lagen die meisten deutschen Athletinnen und Athleten im grünen Bereich und sind in fast allen Endläufen vertreten. Mit den starken Auftritten in den Wurfdisziplinen hat die deutsche Mannschaft ihre Ambitionen auf die Titelverteidigung schon einmal deutlich unterstrichen.
Das EM-Viertelfinale verpasst haben heute in Moskau die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kosuch. Weiter im Rennen sind bei den Männern die Vize-Weltmeister Julius Thole und Clemens Wickler. Die deutsche Basketballnationalmannschaft bereitet sich aktuell in Trier auf die Weltmeisterschaft Ende des Monats in China vor. Am Sonntag steht ein erster Test gegen Schweden an. Achim Scheu.
Wo genau die Mannschaft von Hendrik Rödl steht, damit hat auch der Bundestrainer noch so seine Probleme.
Dementsprechend ist schwer zu sagen, wo man sich da einordnet. Aber auf der anderen Seite ist es gerade unsere Aufgabe, uns so gut wie möglich vorzubereiten. Und dann haben wir auch eigentlich von niemandem Angst und wollen so weit kommen wie möglich.
Als Spieler war Hendrik Rödl 1993 Basketball-Europameister. Er weiß also, wie es sich anfühlt, Titel zu holen. Bevor es für das Team nach Asien geht, stehen in Hamburg noch Supercup-Spiele gegen Ungarn, Polen und Tschechien auf dem Testspielprogramm.
Und mit dem Hinweis, dass gleich Rainer Brandes mit der Sendung Das war der Tag hier übernimmt, endet Sport aktuell. Am Mikrofon war Matthias Friebe. Schönen Abend noch.